Moin Moin, jetzt nochmal ganz offiziell. Ich hoffe, euch geht's allen gut, noch. Ich habe nämlich eine Predigt mit, die uns ein bisschen herausfordern wird. Das Thema der Predigt ist befreit leben. Ich komme mal neben dich, nicht wundern. Befreit leben. Befreit leben ist ja so nicht ganz ohne. Eigentlich will es jeder und so oft scheitern wir dran. Wer von uns sieht es als selbstverständlich an, dass wir in Freiheit leben? Klar, wir sagen das immer, es ist schön, dass wir in Freiheit leben, aber schätzen wir es auch wert? Ist es ein Gut, dass wir nicht nur schätzen, sondern dass wir auch fördern? Wofür wir uns einsetzen, es zu erhalten? Oder ist es einfach da und wenn es weg ist, ist es halt weg? Kommt ein anderes Regime, ist halt so. Ich glaube, dass es nicht nur zu Recht in unserer Verfassung steht, sondern auch bei uns als Gemeinde als Wert. Einer der höchsten Werte, würde ich mal sagen, den das Christentum überhaupt zu bieten hat, ist Freiheit. Christus selbst ist gekommen, um frei zu machen. Und in der Predigtreihe, die wir heute weitergehen werden, im Lukas-Evangelium, geht es wieder um Befreiung von Dämonen. Und das ist jetzt bereits das fünfte Mal, dass Jesus jemanden von Dämonen befreit. Und wir könnten jetzt eigentlich sagen, Sascha, überschlag mal die Geschichte, geh einfach mal weiter, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Dämonenbefreiung kannst einfach kurz machen, Jesus hat Macht, die Dämonen haben verloren und Ende mit der Geschichte. Das Interessante bei diesem Abschnitt, den wir in Kapitel 12 haben, nein 11, in Kapitel 11, Vers 14 bis 54, und jetzt muss ich schon eine kleine Ankündigung machen, ich werde nicht auf jedes Detail eingehen, das geht gar nicht bei so einem langen Textabschnitt. Mir ist es wichtig, den Zusammenhang von diesem Kontext deutlich zu machen. Also wenn ihr nachher kommt und sagt, Sascha, da hast du aber was vergessen, dann sage ich jetzt schon, klar, das müssen in mehreren Predigten erwähnt werden. Jetzt ist der Zusammenhang wichtig und der wird spannend sein. Denn es geht hier nicht einfach darum, dass Jesus zeigt, dass er Macht hat, sondern es geht vielmehr darum, wie die Befreiten und die Gläubigen mit ihrer Freiheit umgehen sollen. Was sie danach mit anstellen. Was nachher die Konsequenz von einem befreiten Leben ist, was da passiert. Und es ist spannend. Also Jesus, so geht die Geschichte hier los, in Vers 14, befreit einen Mann von einem bösen Geist und der Mann war vorher stumm. Und als er befreit ist, fängt er an zu reden und hört gar nicht mehr auf. Und die Menschen, die dabei sind, und das müssen viele sein, hier steht nämlich die Menge, verwunderte sich sehr, dass er wieder reden kann. Aber es gibt zwei Gruppen in dieser Menge. Und diese zwei Gruppen reagieren eigentlich nicht mit Verwunderung positiv, sondern eher negativ. Die eine Gruppe sagt, das, was er da macht, diesen Geist austreiben, das macht er mit dem Beelzebub. Also nichts anderes als er ist selbst ein Dämon oder nimmt dämonische Kraft in Anspruch, um einen anderen Dämon auszutreiben. Auf Deutsch, er ist mit dem Teufel im Bunde. Die andere Gruppe, die daneben steht, sagt, wir versuchen den mal und wollen ein Zeichen von ihm, dass er wirklich das in Auftrag Gottes macht. Eigentlich fast das Gleiche. Sie zweifeln auch, aber sie geben ihm noch eine Chance, gib uns ein Zeichen, danach glauben wir. Sie stehen ihm total skeptisch gegenüber. Anders als bei den Dämonenbefreiungen zuvor, waren sie schon eher vorher offen und waren nachher begeistert von der Macht Gottes. Hier waren sie nur noch skeptisch. Und wenn ich das so sehe, diese zwei Gruppen, dann fällt mir auf, dass wir als Gemeinden auch so ticken. Dass wir als Christen ganz schnell in diese zwei Gruppen verfallen. Dass wir oft anderen Leuten was Schlechtes unterstellen. Was Böses, was Dämonisches. Vielleicht kennt ihr das. Dass wir innerhalb unserer Gemeinde nicht nur sagen, das, was da jetzt passiert, ist nicht nur nicht mein Geschmack, sondern wer weiß, von welcher Seite das ist. Wer weiß, ob das nicht dämonischen Ursprungs ist. Und dieses Thema greift hier Jesus ganz knallhart auf. Ihm wird dieser Vorwurf gemacht, dass er mit Satan im Bunde ist. Und er geht darauf folgendermaßen ein und sagt, wenn ich mit dem Beelzebub im Bunde wäre, dann würde das ja auf Deutsch bedeuten, dass ich selbst einen von meinen Leuten austreiben würde. Also wer das Reich des Bösen selbst uneins. Es wäre zerstritten, es wäre wie eine kleine Revolution. Da bekämpfen sich die Bösen und das wäre ja eigentlich gut für das Gute. Weil er sagt, das, was sich bekämpft, und dann sagt er, da, das Haus fällt zusammen. Ich lese mal den Vers 17, das ist hier der entscheidende Kern. Aber er kannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus fällt über das andere. Ist aber da auch der Satan mit sich selbst uneins, wie kann sein Reich bestehen? Er stellt hier die Frage, wie kann sein Reich bestehen und sagt damit auch gleichzeitig, es besteht. Es ist real. Es ist existent. Es ist nicht so, dass es plötzlich weg ist. Er sagt, das Böse hat Kraft und hat Macht. Deswegen war dieser Mann auch besessen. Das Böse ist da. Für uns ist das heutzutage fast gar keine Realität mehr. Wir würden sagen, wenn wir irgendwo einen Krieg sehen, eine Katastrophe, sehen wir das Böse. Aber so, dass jetzt ein Mensch besessen ist, da würden wir das Böse erstens gar nicht finden, weil wir es so gar nicht kennen, jedenfalls wahrscheinlich die meisten von uns. Aber wir würden vielleicht auch gar nicht, und so waren die Menschen ähnlich vielleicht wie wir heute, sagen, dass das Böse eine Realität ist. Okay, wir Christen vielleicht. Oder einige Christen. Aber so, wenn ihr jetzt in der Stadt rumfragt, das Böse an sich eine Realität, ich wäre gespannt, wer das als Person sehen würde. Also nicht, dass Menschen böse sein können, sondern dass es das Böse als Macht, als Reich gibt. Dass das Einfluss hat. Dass es wachsen kann oder schrumpfen kann. Und Jesus sagt also, wenn ich das getan hätte mit dem Beelzebub, dann wäre das Böse selbst uneins. Und er sagt, es ist nicht uneins. Es ist mächtig. Und er geht dann weiter und sagt, denn ihr sagt, ich treibe böse Geister aus durch den Beelzebub. Wenn ich aber die bösen Geister durch den Beelzebub austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die bösen Geister austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesus sagt hier, wenn ich durch den Finger, und er hat diesen Mann mit dem Finger berührt, das Reich Gottes zu euch bringe, weil ich diesen Dämon austreibe, dann ist das Reich Gottes selbst zu euch gekommen. Nicht nur zu diesem Menschen. Und das Hebräisch-Griechische hier unterscheidet ganz klar zwischen Finger und Hand. Wer mit Hand kommt, der kommt mit Macht. Wer mit Hand kommt, der hat Einfluss. Und Jesus sagt, ja, ich habe auch Macht, natürlich. Aber es geht hier bei der Dämonenaustreibung in erster Linie gar nicht um Macht. Und das ist jetzt schon die Ankündigung, in welche Richtung diese Geschichte gehen wird. Er sagt, das Entscheidende ist nämlich auch bei dem Menschen, den er jetzt befreit hat, was er damit macht. Vielleicht kennt ihr dieses Bild von Da Vinci mit dem Finger Gottes und dem Finger des Menschen. Ist das von Da Vinci? Ja, ne? Ja. Kennt ihr das? Oh, 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 oh. Ist nicht von Da Vinci. Leonardo, ja? Leonardo Da Vinci. Nein, von wem? Michelangelo, Entschuldigung, ich bin künstlerisch nicht so der Höchste. Auf jeden Fall, dieses Bild bringt genau diesen Gedanken zum Ausdruck, dass der Mensch antworten kann auf die Befreiung Gottes. Es ist nicht einfach so, dass Gott dich befreien wird, einfach weil er will. Es geht nicht darum, dass Gott einfach dir Freiheit aufzwingt, sondern er bietet sie dir an. Du kannst sie nehmen. Und jetzt geht's hier weiter. Er sagt, durch diesen Finger wird das Reich Gottes aufgebaut. Und das Reich Gottes ist ein Reich der Freiheit. Und diese Freiheit, und jetzt wird's interessant, die kann dir wieder genommen werden. Die kann ganz schnell verfliegen. In Vers 24 sagt er, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es gekehrt und geschmückt. Denn er geht hin und nimmt sieben andere, oder dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin. Und es wird mit diesen Menschen hernach ärger als zuvor. Diesen Abschnitt versteht man jetzt gleich nur ganz, wenn man den darauf folgenden weiterliest. Aber ich lese ihn jetzt gerade noch nicht weiter. Das Erste, was Jesus sagen will, ist, die Freiheit, die du kriegst, bleibt nicht einfach so da. Die ist nicht einfach ein Geschenk im Sinne von, hier hast du jetzt Freiheit und ohne etwas dazu zu tun, bleibt sie erhalten. Ich glaube, das wollen wir alle, oder? Wir wollen befreite Christen sein und dieser Modus ist schön. Und um es praktisch zu machen, jeder von uns, der meint, er ist frei, merkt ja ziemlich schnell, wie frei wir nicht sind. Ja, wie schnell wir geprägt werden von Meinung, von außen, von Werbung sogar. Manchmal setzen wir unseren eigenen Wunsch gar nicht durch. Unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Bedürfnisse, denen kommen wir nicht immer nach. Das muss jetzt nicht heißen, dass das gut ist. Aber wir merken, dass wir nicht immer alles machen, was wir wollen. Wir machen nicht immer den Mund dann auf, wenn wir das wollen. Manchmal kneifen wir. Wir denken zwar, oh, jetzt müsste man dem mal was sagen. Und sagen es dann doch nicht. Manchmal denken wir, jetzt müsste man mal was machen. Und machen es dann doch nicht. Wir kneifen manchmal. Und so ein bisschen ist das auch, dass man dann die Freiheit verliert. Hier wird es gesagt, dass der Mensch eigentlich sein Leben schön macht. Er räumt es schön auf. Das Leben des Menschen wird mit so einem Haus verglichen. Er kehrt alles rein. Und plötzlich kommen die Geister wieder. Für uns total fremd, jetzt auch noch mehr. Und es wird schlimmer als zuvor. In diesem Augenblick, als das Jesus sagt, steht eine Frau aus der Menge auf und spricht und sagt, selig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, an denen du gesogen hast. Und Jesus antwortete dieser Frau, ja, selig sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Das Wort vom Behalten und bewahren, das benutzt Lukas die ganze Zeit, immer und immer wieder. Er sagt, jemand, der befreit wird, bleibt nur frei, wenn er in der Nähe Jesu bleibt. Jemand, der befreit ist, bleibt nur frei, wenn er diese Freiheit wertschätzt und sie fördert. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich finde es logisch. Freiheit, für die muss man sich einsetzen. Wenn ich Martin Luther sehe und Bonhoeffer, diese beiden nehme ich mal als Beispiel, dann weiß ich, dass sie nicht nur Meinungsfreiheit hatten, also eigentlich nicht, aber sie haben sie einfach genommen. Sie hatten ihre Meinung und sie standen dazu. Für Luther hat das dazu geführt, dass er irgendwann an dem Punkt war, wo er sagen musste, hier stehe ich und ich kann nicht anders und ich werde nicht widerrufen. Für Bonhoeffer hieß das, er hat sich angeschlossen einer Bewegung gegen Hitler und wurde später hingerichtet. Und er hat gesagt, ja, Sie können mir vielleicht die Freiheit nehmen, aber nicht meine Gedankenfreiheit und da, wo mein Herz ist. Da kommt niemand rein und die Gedanken sind frei, ist nicht einfach nur so ein schöner Spruch. Ich würde sogar noch hinzufügen, der Wille ist auch frei. Selbst in Gefangenschaft und Leid. Und Jesus antwortet dieser Frau, die sagt, selig ist der Leib, der dich getragen hat, weil sie sieht das, was er sagt, das stimmt. Und er sagt, behaltet es. Wir haben hier am Anfang des langen Textabschnittes, und das ist jetzt die erste Hälfte, die Geschichte einer Befreiung. Die Geschichte, wo wir merken, was passiert, wenn Jesus einen frei macht. Und dass es eigentlich etwas total Schönes ist, ein Geschenk in Freiheit zu leben. Und jetzt kommt der zweite Teil. Der zweite Teil geht so weiter, dass die Menge weiter dazu drängt und immer noch die Zeichen fordert. Und Jesus wird langsam richtig fuchsig und sagt, die Menge ist eigentlich genauso wie die Menschen damals zu Ninive. Dieses Geschlecht ist böse, weil sie das Eigentliche nicht erkennen. Sie fordern ein Zeichen, sehen aber nicht den, der der Sohn Gottes ist. Sie sehen nicht nur den, nicht der er ist, sondern sie verteufeln ihn auch noch. Sie sagen auch noch, er ist eigentlich ein böser Geist. Sie glauben nicht. Und darunter sind auch hochfromme Menschen. Zöllner, hochfromme Menschen, Pharisäer, Schriftgelehrte. Menschen, die auf der einen Seite mitten im Leben stehen und vielleicht gar nichts mit Glauben am Hut haben. Und einige, die total drin stehen und das Gesetz perfekt kennen. Und jetzt lasse ich einen Abschnitt aus, die Bildworte vom Licht, und komme auf die gleich zurück. Jesus geht zu einem Pharisäer mit zum Essen. Direkt nach dieser Geschichte. Er setzt sich zu Tisch und der Pharisäer bemerkt plötzlich, Jesus hat sich gar nicht die Hände gewaschen. Das ist so, wie wenn man heute einfach als Adventist ans Potluck geht und Schweinefleisch isst. Ungefähr diese Situation haben wir vor. Ja, das ist ein Gesetz gewesen, das geht gar nicht. Also Hände waschen, das ist nicht nur, du bist nicht hygienisch, nicht sauber, das macht man nicht, hättest ja vorher auch im WC sein können. Das war Unreinheit. Also wer das nicht macht, den konntest du jetzt erstmal ein paar Tage nicht mehr die Hand geben. Das geht nicht. Und gerade Jesus, der von sich behauptet, der Sohn Gottes zu sein, wäscht sich nicht die Hände. Das ist ganz klar vorgeschrieben. Keine Ahnung, welche dieser Gesetze das ist, 1273, aber das steht drin. Und Jesus, könnt ihr einfach sagen, jetzt bleibt mal locker. Und jetzt kommen, und dieser Abstand ist in der Lutherbibel mit den Wehrufe gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten überschrieben. Und geht über fast 20 Verse lang. Und er lässt da jetzt einen richtig vom Leder und haut ordentlich auf die Pharisäer drauf. Und ich denke mir, Mensch, das könnte doch eigentlich auch lockerer gehen. Nur wegen dem Händewaschen muss er ja jetzt nicht hier so ein Terrain machen. Und deswegen muss man sich da nicht rechtfertigen so groß. Er kann sagen, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Ging aber nicht. Im Sinne von, er wollte mehr. Weil er merkt, das hat was mit dem Geist auch vorher zu tun. Das hat was mit der ganzen Einstellung von Freiheit zu tun. Wie die Pharisäer mit Freiheit umgehen und mit Menschen, die befreit worden sind, und wie sie selbst mit ihrer Glaubensfreiheit umgehen. Und es geht los. Er sagt als erstes, ihr Pharisäer haltet den Becher und die Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voller Raubgier und Bosheit. Ihr Narren, hat nicht der, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen? Gebt doch, was drinnen ist, als Almosen, siehe, dann ist euch alles rein. Das ist so die erste von 5 Dingern, die Jesus jetzt ablassen wird. Nach außen wollt ihr alles schön haben, aber innen passt gar nichts mit dem, was ihr glaubt, überein. Und er macht's konkret. Er sagt, was er hier meint. Er sagt, ihr gebt Geld, schön, dass die Leute das alle sehen, und kommt jetzt nicht das erste Mal vor, sondern euch interessiert gar nicht, wofür euch das gibt. Ihr wollt nur gut angesehen werden. Weil eins gebt ihr nämlich nicht. Liebe. Er sagt, warum gebt ihr nicht auch die Liebe Gottes weiter? Warum gebt ihr nur finanzielle Sachen, aber habt die Liebe vergessen? Und dann geht er noch weiter und sagt, naja, bestimmten Leuten macht ihr Gräber. Macht richtig Grabmäler. Und preist sie hoch. Aber ihr selbst beladet andere Menschen unnötig mit Lasten. Und ihr selbst rührt nicht einen Finger. Und hier kommt wieder das Wort des Fingers. Er sagt, ihr beladet Leute mit Lasten. Das ist der Fingerzeig darauf, dass er sagt, ich bin gekommen, um Menschen zu befreien. Und ihr macht genau das Gegenteil. Ihr schickt sie wieder in die Abhängigkeit. Ihr drückt ihre Schultern wieder runter, macht ihnen das Leben schwer und lasst sie nicht in Freiheit leben und macht nicht einen Finger krumm. Dabei habe ich einen Finger benutzt, um einen Menschen zu befreien. Ihr benutzt nicht mal einen Finger, um anderen zu helfen, in Freiheit zu leben. Und er ist richtig fuchsig. Dann geht er weiter und sagt, dass er sogar die Propheten, die gestorben sind, dass sie jetzt das Blut an ihren Händen haben. Und sagt, mit eurem Leben von Glauben beschmutzt ihr all das, was andere aufgebaut haben. Das, was ich an Botschaft gebracht habe, macht er wieder zunichte. Und man könnte sich ja echt fragen, warum zieht er so doll vom Leder ab? Warum macht er das so eindringlich, so hart und so scharf? Und als er fortging, steht dann im Vers 53 und 54, fingen die heftig an zu reden, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, und haben wieder 1000 Fragen gestellt, um ihn auszuhorchen, und sie belauten ihn, ob sie etwas aus seinem Mund erjagen konnten. Also irgendwie, ob er sich wieder verplappert, ob sie ihm das anheften können, dass sie ihn jetzt endlich mal hops nehmen können. Denn das, was er jetzt gerade gesagt hat, war ordentlich gegen sie. Er hat jetzt plötzlich nicht nur gesagt, dass sie ein bisschen frommer sein sollen, im Sinne von, dass sie ihren Glauben auch leben, den sie erzählen. Fromm sind sie ja eigentlich. Also nach außen hin, nach innen hin aber gar nicht. Sondern er hat gesagt, das, was ihr macht, ist Mord an der Gemeinde. und dieses Blut werde ich euch anheften. Ich glaube, dass wir solche Oberfrommen auch in unseren Gemeinden haben, auch in unserer Kirche. Kirche sollte eigentlich ein Ort sein, wo Freiheit gelebt wird. Und ganz oft war Kirche genau dieser Ort nicht. Und es gibt immer noch Menschen, die mit dieser Freiheit, die sie bekommen, nicht umgehen können. Und ich erlebe das in verschiedenen Gemeinden, bei verschiedenen Menschen, dass sie anderen Menschen Druck machen. Dass sie so weit gehen, ähnlich wie diese Gruppe vor Jesus, und Sachen verteufeln. Egal, ob es das Schlagzeug ist, moderne Musik, ob es Sachen sind, weil wir mit anderen Christen was zusammen machen. Sie fangen nicht nur an, das schlecht zu reden, sondern sie verteufeln es auch. Und Jesus macht hier ganz klar deutlich und sagt, das ist hier von Gott. Und ihr dürft euch nicht darüber erheben, zu richten, dass es nicht von Gott ist. Und was noch schlimmer ist, ihr erhebt euch nicht nur zu richten, sondern ihr nehmt die Menschen wieder gefangen. In ihre alten Muster. Ihr helft ihnen nicht, befreit zu leben, sondern ihr macht ihnen Angst. Ihr baut Druck auf. Das ist harter Tobak. Jesus haut hier richtig auf den Putz. Irgendwie komisch, er spricht von Freiheit und schränkt hier gerade die Pharisäer und Schriftgelehrten ordentlich ein. Er könnte ja sagen, das ist jetzt eure Meinung, das ist meine, wir leben alle schön zusammen und alles ist gut. Also so grenzenlos ist seine Freiheit dann ja anscheinend doch nicht. Das wird ja auch manchmal Pastoren vorgeworfen. Wenn wir für Freiheit stehen, warum gibt es da manchmal Punkte, wo wir doch sagen, bis hierhin und nicht weiter? Ich glaube, das Prinzip, nach dem Jesus hier handelt, ist, dass er sagt, ihr tastet nämlich die Freiheit des anderen an. Das ist ja genau auch das, was in unserem Grundgesetz steht. Das ist das, was wir als Christen glauben, dass wir sagen, wir setzen uns nicht nur dafür ein, dass wir unseren Glauben frei leben wollen, sondern wir sind ziemlich stark als Adventisten auch weltweit dafür zu sagen, wir sind für die Religionsfreiheit aller Religionen. Jeder darf seinen Glauben in Freiheit leben. Und Jesus sagt, wenn jemand diese Freiheit antatscht, wenn jemand diese Freiheit wieder nehmen will, die ich geschaffen habe, die als Geschenk gekommen ist, dann spreche ich Klartext. Dann weise ich Menschen in die Schranken und dann ist es sogar besser, sagt er, dass diese Menschen das Blut der Propheten angehaftet wird. Was das jetzt genau bedeutet, das Blut der Propheten, das heißt jetzt nicht, dass sie da ausgeschlossen werden oder irgendwas, aber was hier interessant ist, und jetzt kommt die Bildworte des Lichts, die ja kurz vor diesem Ausflippen von Jesus stehen. Jesus flippt bei dem Pharisäer aus und davor hat er erzählt, dass niemand ein Licht anzündet und setzt es in einen Winkel. Das ist jetzt nicht der Text, den wir das letzte Mal über das Licht hatten oder das vorletzte Mal. Irgendwann habe ich schon über das Licht gesprochen, sondern er wird jetzt eine kleine andere Wendung nehmen. Er setzt es auch nicht unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, damit wer hineingeht, das Licht sehe. Jetzt kommt die Wendung. Dein Auge ist das Licht des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, also gut, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. So schaue darauf, dass nicht das Licht in der Finsternis sei. Wenn nun dein Leib ganz Licht ist und kein Teil an ihm finster ist, dann wird er ganz Licht sein, wie dich das Licht erleuchtet mit hellem Schein. Jesus benutzt dieses Bild vom Licht hier nicht im Zusammenhang auf, so wie er es vorher verwendet hat, seid Licht in der Welt, dass Leute euren Glauben sehen. Sondern er sagt und beschreibt es mit dem Inneren und dem Äußeren von uns selbst. Das Auge bringt das, unser Auge bringt das zum Vorschein, und das ist in diesem damaligen Denken das gewesen so, hey, an deinem Auge kann ich sehen, was in dir drinne ist. Das hört sich ein bisschen hellseherisch ein, aber das war das Symbol des Auges. Und Jesus sagt, das Innere muss deckungsgleich sein mit dem Äußeren. Du kannst nicht etwas nach außen vorgeben, und das regt ihn ja gerade so auf. Er sagt, ihr Pharisäer, habt ihr eigentlich etwas total Gutes? Ist es total gut, wenn ihr Almosen gibt? Ist es eigentlich total super, wenn ihr euch für Leute da einsetzt? Aber warum macht ihr das eine und lasst das andere? Die Liebe interessiert euch nicht. Und dabei ist sie das Wesentliche. Und ich weiß, dass einige von Liebe genug haben und sagen, jetzt muss man mal auf den Tisch hauen, jetzt ist genug Liebe und Wohlfühlharmonie. ich muss jetzt einen Satz mal sagen, den ich erst letzte Woche gehört habe in meiner Heimatgemeinde, wo ich einen richtigen Hals gekriegt habe. Mir hat jemand gesagt, Sascha, man hört ja so einiges bei euch aus dem Norden, die Gemeinde ist für alle da. Das heißt aber, dass nicht alles gemacht werden darf. Weil sonst kannst du ja jemanden auf die Füße treten. Und ich habe mir gedacht, wo hat er denn diese Meinung her? Also der Leib wird als Vielfalt beschrieben, viele Gaben, viele Möglichkeiten. Die Vielfalt wird so groß geschrieben und Jesus sagt sogar, alles sollte möglich sein. Alles sollte Raum bei euch haben. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass Vielfalt zur Freiheit dazugehört. Eine ganz normale Reaktion, Resolution, Resultat, das Wort habe ich gesucht. Ein ganz normales Resultat von Freiheit ist Vielfalt. Und genau das können die hier nämlich nicht aushalten. Befreit zu leben heißt für viele nämlich nicht, in Vielfalt zu leben. Und diese Vielfalt wird plötzlich hier eingeengt. Manchen wird Bürden wieder aufgelegt, manchen wird wieder gesagt, was sie lassen sollen und was nicht gut ist. Und wenn sie es ganz auf die Spitze treiben, kommt auch noch die Karte, die moralisch, geistlich fast an Vergewaltigung grenzt. Das ist auch noch vom Bösen. Und dann klingen diese Menschen super fromm, super geistlich und wahrscheinlich auch noch super christlich. Und Jesus schmettert denen hier einen vom Zaun und sagt, das, was ihr macht, geht gar nicht. Bis hierhin und nicht weiter. Jetzt macht ihr euch selbst kaputt. Erinnert ihr euch noch, dass am Anfang Jesus ja vorgeworfen wird, dass er selbst mit dem Beelzebub den Dämon ausgetrieben hat und als Beispiel benutzt, wenn der Beelzebub und ich das wären, dann wäre das Haus uneins. Er spricht von Einheit beim Bösen und sagt, die sind eins. Und er stellt hier völlig fest, und ich glaube, das ist das, was ihn ausrasten lässt beim Pharisäer, das Haus des Bösen ist eins und unseres ist zerstritten. Wir machen uns kaputt. Wir, die wir zusammenhalten sollten und das Gute in dieser Welt vergrößern sollten, machen uns gegenseitig fertig. Wir sprechen uns gegenseitig den Glauben ab, machen uns wieder Lasten drauf und sind nicht füreinander da. Das regt ihn so auf. Das ist das, weshalb er plötzlich eine Triade spricht hier gegen den Pharisäer. Und ich habe nur ein paar Aspekte aufblicken lassen, da sind noch einige mehr drin. Aber das ist das, was mich plötzlich bewegt hat, wo ich gedacht habe, befreit leben, davon sprechen wir so viel. Und so schwer es ist, in Vielfalt diese Einheit zu leben. Es sollte alles möglich sein. Auch wenn manches nicht mein Geschmack ist und auch manches schwierig für einen ist. Aber es sollte alles möglich sein. Und ich sage das ganz bewusst, ohne das jetzt einzuschränken. Ohne ein Aber. Es sollte alles möglich sein und ich sollte trotzdem glauben, das sind gerade Christen und das sind meine Brüder und Schwestern, die mit mir Gemeinde bauen. Alles sollte möglich sein. Alles ist erlaubt. Freiheit bedeutet auch Verantwortung zu haben. Und das wünsche ich uns, dass wir als Gemeinde diese Freiheit leben und diese Flagge wie Bonhoeffer und Luther niemals fallen lassen. Amen.